Happy Shooting, Folge 721. Chris Haarpinsel. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Enjoy Camera und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ein Grüezi und Hallo nach Hannover. Was machen deine Uhrzeitkrebse?
Super, das war schon lange her. Eine letzte Sendung mit langen Haaren. Hier.
Oh! Freitag haben wir schnell noch mal ins Video gucken. Letzte Chance für Screenshots.
Oh. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Hast du denn ein Fotoprojekt laufen mit deinen Haaren?
Nee, aber unsere Friseurin hatte ja kurz vor Impfgeisterchen, kurz vor Inzikofen, hatte sie sich ja gemeldet, dass sie irgendwie ein paar Tage vorher erst wieder aus dem Bett gekommen ist mit Schnupfen, Grippe, Husten und so weiter. Und dann haben wir den Termin, den wir eigentlich vor Kloster haben wollten, dann nochmal schweren Herzens verschoben. Und dann hat sie sich jetzt gemeldet. Eigentlich wäre nämlich heute der Termin gewesen.
Ach was, guck an.
Und dann hat sie sich aber vorher gemeldet und sagte, können wir das auf Freitag verschieben? Ich habe einen Impftermin.
Ach, sehr gut.
Und die war so Anti-Impf eine ganze Zeit lang, aber jetzt hat irgendjemand hat sie überzeugt oder sie sich selber auf jeden Fall.
Ja, schön.
Hatte sie jetzt heute ihren Peaks und Freitag kriechen wir die Haare ab. Gott sei Dank, du. Es ist heiß draußen, Wetter und das wird echt unbequem. Also
kostet bestimmt extra der Schnitt bei der Matte.
Wenn sie schlau ist, dann schneidet sie die vorsichtig ab und verkauft das. Also ein Perückenmacher oder sowas.
Ja, oder Pinsel.
Echter Pinsel. Chris-Haar-Pinsel. Ich weiß nicht.
Objektiv Reinigungspinsel könnte man vielleicht.
Aus Chris-Haaren. Hey, das. Ich weiß nicht, ob das
jemand will. Ich wittere ein Geschäftsmodell.
Wir haben heute wieder eine schöne Sendung für euch parat und zwar geht es unter anderem um diverse Firmware-Updates. Darktable ist raus mit einer neuen RAW-Engine. Du hattest ein paar Probleme mit Canon?
Nö, das ich habe nur ein Problem und ein paar Erfahrungen.
Achso, gut. Dann gibt es eine Digital-Analog-Ecke heute. Zwei Projekte, die digital und analog gleichzeitig sind.
Wahnsinn.
Und vielleicht noch ein cooler Guide zwischendurch. Das und mehr in der heutigen Folge 721 von Happy Shooting.
Sehr schön.
Ich muss ja mal mein Kopfhörer ein bisschen. Jetzt höre ich mich auch selber. Sehr schön. Ja, also Technik.
Ist immer gut, wenn man sich selber hört.
Apropos Technik, wir sind wieder live da und das könnt ihr natürlich live hören oder auch live schauen. Wir sind auf happyshooting.de/live und dort findet man unter anderem einen Link zum Slack und dort zum Kanal dienstags 18 Uhr. Da sind heute zum Beispiel der Burkhard, der Jochen, der Bernd, der Kai, der Uwe, der Michael, der Alex, der Dirk und Rainer und heute ist aber, Moni, wollte gerade sagen, heute ist ein reiner Männerhaufen, aber.
Sonja ist auch da.
Ist Sonja da?
Sonja?
Ich sehe nichts von Sonja im Dienstags 18 Uhr.
Hat sich gerade gemeldet.
Ach doch, da, sie winkt. Eich natürlich, da. Also, es ist auf jeden Fall wieder eine lustige Runde beieinander, die uns hier live Hinweise, ich mach mal so Luftkommas, Hinweise über den Zaun werfen. Manchmal ist es, manchmal wird auch nur randaliert. Aber in der Regel sind da tolle Sachen dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr da seid und uns hier live am Dienstag, den 27. unterstützt. Falls ihr jetzt auch gerade den 27.07.2021 auf dem Kalender habt, dann dürft ihr uns natürlich auch hier live Fragen reinwerfen auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage. Aber wir freuen uns auch über Fragen auf dem Slack, da gibt es den Kanal HS-Fragen und Video-Audio-Fragen an info@happyshooting.de nehmen wir natürlich auch gerne.
Genau, also Fragen in Video- oder Audioform, weniger Fragen zu Video und obwohl.
Ach so, nee, das haben die doch verstanden, die sind doch alle schlau, also bitte. Wir an dieser Stelle auch generelles Danke an alle, die uns hier unterstützen. Wir machen das aber heute nur kurz und nächste Woche dann wieder ein bisschen ausführlicher. So. Dann hatten wir noch einen kurzen Nachtrag, weil Letzte Woche haben wir ja so schön über Inzigkofen gesprochen und den Impfgeister-Workshop, den kleinen Klostergeister-Workshop quasi. Und wir hatten dort ja auch schon mitbekommen, dass es so, also bei uns hat es geregnet, ne? Und das auch relativ ordentlich zwischendurch, mal dann wieder nicht. Wir hatten so eine Ecke, wo das ja mal on, mal off war. Haben natürlich mitbekommen, dass in der Republik, in anderen Teilen der Republik doch einiges los war. Aber irgendwie war vor lauter Begeisterung über Inzigkofen haben wir letzte Woche da nicht viel drüber geredet und wollen jetzt zumindest die Plattform, die wir haben hier, nutzen, um euch darauf hinzuweisen, dass ihr da natürlich auch spenden könnt. Und das ist tatsächlich im Augenblick relativ wichtig, da vor Ort Geld hinzuschicken. Ganz einfach. Und da gibt es verschiedene Organisationen, die einsammeln. Also Sachspenden sind nicht mehr angebracht. Und wir verlinken hier mal in den Shownotes hier eine WDR-Seite, wo einfach diverse Spendenkonten aufgelistet sind. Und wer helfen möchte, darf natürlich helfen.
Genau.
Wir bitten sogar drum.
Ne? Und wie gesagt, wichtig nochmal, Sachspenden sind gerade wenig hilfreich, weil das ein zusätzliches organisatorisches Problem ist und irgendwann hat man auch genug Jeans und Töpfe. Das ist das Problem, also da hilft tatsächlich Geld gerade mehr. Und wenn ihr selber helfen wollt und dahin fahren wollt, da kann ich euch jetzt leider keine Adresse nennen, aber einfach nur den Tipp geben, versucht vorher irgendwie Kontakt mit einer Einsatzzentrale oder ähnliches zu bekommen, mit einer Organisation vor Ort und nicht irgendwo hinfahren, wo vermeintlich was los ist, weil im Zweifel steht ihr im Weg und seid nicht da, wo ihr helfen könnt. Also klärt das am besten vorher.
Auch Und auch nicht für spektakuläre Fotos dahin fahren.
Das einfach mal bleiben lassen, weil jeder, der da zusätzlich im Weg steht, stört einfach. Kann ich sagen, ich war viele Jahre beim Technischen Hilfswerk, habe auch bei mehreren Hochwassern mitgeholfen und angepumpt. Also ich kenne solche Situationen. Wir hatten etwas im kleineren Rahmen hier direkt bei uns vor der Haustür sozusagen. Also auch mit Erdrutsch und Matschepampe in Freibad und in Häusern und Kellern und Scheunen und mussten da abstützen und ja, das ist nicht schön und war aber alles, was ich gemacht habe gegen das, was jetzt da unten los ist, ein feuchter Furz sozusagen. Ja, ziemlich schrecklich da unten.
Ja.
Deswegen steht nicht im Weg.
Gut.
Und informiert euch, wenn ihr helfen wollt.
Und bitte kein Katastrophentourismus. So.
Exakt.
Wir haben früher, als ich noch in Horb am Neckar gewohnt habe, da wohnten wir tatsächlich unten in Neckarnähe. Und da erinnere ich mich in meiner Kindheit, da war ab und zu mal, mindestens 2 oder 3 Mal, hatten wir den Keller voll mit Wasser. Das war aber dann nicht von außen reingeschwappt, sondern das kam dann über die Kanalisation rein.
Ja.
Und das hat dann quasi
durch die
Abflüsse unten hochgedrückt. Und ich weiß gar nicht mehr, also da sind mit Sicherheit Sachen kaputt gegangen. Aber das ist natürlich noch was ganz anderes, wenn der da die ganze Bude wegschwimmt. Nun gut, kommen wir zur Fotografie. Wir haben nämlich ein paar Updates für euch.
Genau, es gibt nämlich für Olympus neue Firmware-Updates für die EM1 Mark III, die ich auch habe. Gibt es die Version 1.4, das verlinken wir natürlich gerne mal. Und für die EM1X. Für das große Gehäuse gibt es die Version 2.2 und da wurden Probleme behoben, die mit externen Videorekordern zu tun haben. Ich lese mal hier vor. Der externe Rekorder startet nicht mit der Aufzeichnung durch Drücken des Aufnahmeknopfes an der Kamera, wenn Rec-Bit eingeschaltet ist.
So Atomos Dinger, die über HDMI aufnehmen oder
genau.
So.
Genau. Und da hat halt die Aufnahme nicht gestartet, wenn du an der Kamera startest. Und der Zeitstempel wurde nicht an den externen Rekorder übertragen, wenn Timecode eingeschaltet ist. Da gab es wohl einen Bug. Hat mich beides nicht betroffen, weil ich sowas nicht mache. Aber wenn ihr so etwas macht, dann ist das natürlich eure Firmware. Und ich dachte mir, wenn dann schon eine neue Firmware ist und ich die Kamera habe, dann kann ich es ja einspielen, auch wenn ich nicht davon betroffen bin. Dann bin ich auf dem aktuellen Stand. Und habe das nochmal ausprobiert mit dem Firmware-Update ohne Mac. Und ohne PC, nämlich einfach mit dem Smartphone, mit dem iPhone in diesem Fall. Das geht reibungslos mit der OL Share App, die es von Olympus kostenlos gibt. Da drückt man oben rechts auf Zahnrad, geht dann auf die Kameraverwaltung und sagt Firmware aktualisieren. Vorher hat man natürlich an der Kamera die Wi-Fi-Verbindung aktiviert und eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt. Das sollte man übrigens mit eingelegter Speicherkarte machen. Ich weiß nicht, ob es da eine Einstellung im Menü gibt, aber ich hatte in der Kamera gerade keine Speicherkarte drin und habe verzweifelt den Menüpunkt fürs Wi-Fi gesucht, also das am Touch-Display, um das Wi-Fi zu aktivieren. Das war einfach nicht da. Eine Speicherkarte reingelegt. Dann ging es. Also möglicherweise ist das Absicht. Ja, dann wird die Verbindung hergestellt, wenn man da auf Firmware aktualisieren klickt. Dann wird ein Update, also auf ein Update geprüft, weil der guckt halt erst nach, was auf der Kamera ist. Dann guckt er nach, ob es was Neueres gibt im Netz, findet das auch, lädt dann auch runter. Das lädt er dann über LTE runter, weil die Wi-Fi-Verbindung ja gerade mit der Kamera beschäftigt ist. Das waren bei mir etwa 100 Megabyte. Dann sichert er die Kameraeinstellung. Ich habe nicht genau verstanden, ob er das auf der Kamera auf die SD-Karte oder ob er das ins Smartphone in den Speicher sichert. Aber er sichert sie jedenfalls. Dann wird das Update an die Kamera gesendet, dann auf der Kamera eingespielt. Dann muss man halt warten, bis auf dem Display dieses OK-Symbol wieder kommt. Olympus-User kennen das. Ja, dann die Kamera ausschalten, einschalten, die Verbindung wird wieder hergestellt mit der App und dann werden die Einstellungen wieder zurück übertragen. Das hat insgesamt etwas unter 5 Minuten gedauert, das ganze Einspielen. Ja, und dann war die Kamera wieder am Start mit allen Einstellungen, wie ich es gewohnt bin. Fand ich toll. Alles mit dem Smartphone. Schönes Ding.
Ja, cool.
Wie gesagt, ich kann jetzt, sie funktioniert so wie vorher, nach ersten Tests. Hab halt keinen externen Videorekorder. Und dann habe ich, weil ich ein Problem hatte mit der Canon R6, zu dem wir nachher kommen, habe ich gedacht, ich spiele mal auch für die Canon R6 die aktuellste Firmware ein. Da gibt es nämlich in diesem Jahr ist rausgekommen die Version 1.4.0. Die ist am 24. Juni 2021 rausgekommen. Und bei mir auf der Kamera war noch 1.2.0. Also ich hatte auch die 1.3.1 oder was es da gab, hatte ich nicht installiert. Und da habe ich geguckt, wie ich das denn machen kann. Ob das auch mit einer App funktioniert oder ob ich da jetzt einen Rechner für brauche. Da habe ich kurz nachgeguckt. Mit einer App funktioniert es nicht. Also es gibt eine App von Canon, aber die spielt keine Firmware-Updates ein, soweit ich sehen konnte. Aber man kann auf der Canon-Webseite die Firmware herunterladen. Kann man für Windows und für Mac OS runterladen. Das ist aber nur das Format. Also ob es dann halt ein ZIP oder ein DMG-Format ist. Für Mac ist es ein DMG-Format. Macht man Doppelklick. Das ist ein Disk-Image-File, so heißt es. Da öffnet sich dann halt ein Fenster. Da ist diese Firmware drin und auch eine Dokumentation, was man jetzt machen soll. Aber im Grunde genommen Speicherkarte formatieren in der Kamera, die Speicherkarte rausnehmen, mit dem Kartenlesegerät an den Mac anschließen, die Firmware-Update-Datei ins Root kopieren, die Speicherkarte in die Kamera stecken, auf P stellen und dann im Menü auf Firmware und mit OK bestätigen. Also das macht man alles in der Kamera quasi. Bin ich auf die Firmware gegangen, habe das bestätigt, dann hat er gesagt, ich habe hier was Neues, soll ich das jetzt einspielen? Und dann macht er das direkt auf der Kamera. Das hat relativ lange gedauert, also steht auf 0% und es dauert und dauert und dauert und man sieht gar nicht, passiert noch was. Es steht nur ganz deutlich dabei, man soll, während das Ganze läuft, keine Tasten drücken und auch nicht ausschalten. Also habe ich mich geduldet. Und dann fing das dann irgendwann tatsächlich einmal kurz an zu blinken, diese rote LED. Und dann ging es dann auf 1% und dann eben weiter hoch. Hat auch ungefähr so 4 Minuten gedauert. Da war er bei 100%. Und hat gesagt, bin jetzt fertig. Habe ich halt ausgeschaltet, eingeschaltet. Alles wieder da. Auch meine Einstellungen waren noch da. Fand ich auch toll. Also soweit reibungslos, ganz ohne App, einfach über die Speicherkarte. Ist dann halt ein bisschen mehr Fummelei, Speicherkarte raus, Kartenlesegerät suchen und so weiter. Aber funktioniert. Nichts zu meckern hier an dieser Stelle. Ja, so viel als Info und als Erfahrung.
Genau, der Peter fragt übrigens, ob denn das Kloster auch von dem Hochwasser betroffen war, weil in Sigmaringen war wohl einiges los. Also für alle, die die Gegend so ein bisschen kennen, Sigmaringen ist unten am Wasser.
Gleich um die Ecke quasi, ja.
Und das Kloster ist ja weiter oben. Und wenn man also guckt, wo die Donau ist und wo das Kloster ist, dann denke ich mal, das Kloster wird wahrscheinlich von dem Hochwasser nichts gesehen haben.
Das wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Das müsste schon sehr hoch
an der Donau wird es wahrscheinlich überschwemmt sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, ach so, der Hagel. Ja, meine Eltern, mit denen habe ich gesprochen gestern, die wohnen ja so eine Stunde von Inzighofen entfernt ungefähr. Und das mit dem Hagel, da hat es gestern kräftig gehagelt, aber es waren nur kleine Körner, sagte meine Mutter. Also keine Tennisbälle oder so. Und der Garten hat es wohl ganz gut überlebt. Das ist die Info, die ich habe. Und ich Weiß jetzt nicht, ob es eine Stunde entfernt anders ausgesehen
hat. Weiß man oft nicht. Das ist hier bei uns in der Gegend auch oft so, dass bei uns überhaupt nichts ist und 2 Minuten Autofahrt ist Land unter. Also manchmal ist das völlig verrückt.
Tja. Eine kleine Gedenkminute für einen nicht ganz unwichtigen Fotografen, FC Gundlach. Der ist nämlich jetzt gestorben und ist ein, ja, ist ein sehr einflussreicher, wichtiger Modefotograf, der vor allem in den 50er, 60er, 70ern sehr viele, auch sehr bekannte Bilder gemacht hat. Nicht nur Mode, sondern hier ganz viel auch mit Romy Schneider und so weiter. Mhm. Also gerade Leute unserer Generation sind von dessen Fotografie in irgendeiner Form berührt worden. Ja, das ist in irgendwelchen Zeitschriften und Medien ist er einfach regelmäßig aufgetaucht und hat auch einen so einen neuen Stil geprägt im Prinzip, der sehr die 60er und dann auch die 70er Jahre mitgeprägt hat. Also wer sich das mal anschauen möchte, wir packen einen Link zur Website in die Kommentare und natürlich in die Beschreibung. Natürlich auch den Wikipedia-Eintrag. Tja, schon wieder ein großer Fotograf.
Ja. Es ist in unserem Alter leider so, dass immer mehr Menschen, die wir eben kennen, die wir gesehen haben im Fernsehen, die gehen halt langsam von uns. Ne? Die sind uns voraus.
Ja. Das ist Statistik. Ja, das ist FC Gundlach, es gibt auch eine Doku über ihn, die sehr gut ist. Ich habe die bloß gerade nicht parat. Also falls die jemand kennt, schreibt doch gerne mal den Link in die Kommentare zu dieser Sendung. Kommen wir zur Open Source.
Ja, gerne.
Es gibt nämlich eine neue Version von Darktable. Darktable 3.6 ist raus. Mhm. Und das ist, ja, das hat einige Neuerungen. Ich habe es nicht getestet, aber ich weiß, dass einige aus der Community Darktable haben und es auch benutzen. Nur so ein paar Stichwörter, die ich hier aufgepickt habe. Die Bedienung soll besser geworden sein. Da gibt es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit für häufige Funktion, Schnellzugriffe einzurichten. Das heißt, die Handgriffe, die man ständig braucht oder die Bedienelemente, die man ständig braucht, kann man sich da in irgendeinem Panel zusammentragen. Neues Importmodul, wo man unter anderem bereits während des Imports Keywords vergeben kann. Das ist ganz praktisch. Großes Feature in der neue RAW Engine. Die soll gut und auch schnell sein. Da ist auch ein neues Demosaiking-Modul drin. Was ganz interessant auch eine Option hat, Dual-Demosaiking zu machen, wo unterschiedliche Bildbereiche unterschiedlich demosaikt werden.
Oha, okay.
Das, ich weiß nicht, ob das entlang von Schärfekanten zum Beispiel geht oder sonst was, fand ich ganz gut. Neues Verpixelungsmodul gibt es, wird auch als Zensurmodul bezeichnet. Da werden zwar nicht vollautomatisch Gesichter verpixelt, aber du kannst wohl relativ ansprechend und relativ einfach damit irgendwelche Bereiche halt verpixeln. Mhm. Das Ganze Open Source und für Mac, Windows und Linux. Also wer sich da mal ein bisschen mit beschäftigen möchte, packt man natürlich auch einen Link in die Shownotes, guckt es euch an. Es sieht so ähnlich wie Lightroom aus, ist ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen nerdiger von der Bedienung her.
Das ist etwas technischer
aber gemacht. Es ist halt technischer, aber ich kenne Leute, die es benutzen und die begeistert davon sind.
Also, Tanja hatte mich gefragt, ob es irgendwas Kostenloses gibt, was sie in der Firma benutzen kann, um eben Fotos, die sie macht. Die haben sich nämlich eine Spiegelreflexkamera geholt, eine Canon auch. Und sie soll halt vermehrt Fotos machen von irgendwelchen Häusern und Medienevents und so weiter. Und dann würde sie die eben auch gerne in RAW machen, wie sie das von zu Hause kennt und nicht immer in JPEG. Und sucht dann natürlich einen RAW-Bearbeiter, der jetzt nicht die Firma irgendwie monatlich Geld kostet, weil das kriegt sie dann niemals durch.
Ja, klar.
Und dann habe ich gesagt, naja, ich kenne halt den Darktable und ich kenne RAW Therapy. Und musste mal gucken, habe ich gesagt. Und dann hat sie auch geguckt, hat Darktable gefunden auf der Webseite, hat einen Download gemacht unter Windows in der Firma und hat es nicht installiert bekommen. Also es hat immer irgendwie gesagt, es installiert irgendwas, aber da hat dann nichts installiert oder nichts gestartet. Jetzt weiß ich nicht, was sie geladen hat und so, aber es ist jetzt einfach mal ein normal User Anwendungsfall. Ne? Such das, geh auf die Seite, versuch es zu installieren. Das hat erstmal nicht geklappt. Ich weiß aber auch nicht, warum. Und dann hat sie nach Raw Therapy geguckt und hat das Gleiche gemacht. Das hat wohl sofort geklappt und sagt, sie funktioniert auch soweit erstmal. So öffnet die Bilder, kann sie was mit anfangen. Muss sie jetzt halt noch gucken, wie das mit dem Export so funktioniert, mit den richtigen Einstellungen und so weiter. Dann muss ich mal gucken, ob sie damit klarkommt. Das ist so ganz kurzer Echt-User-Anwendungsfall.
Ja, für mich ist ja der, für mich ist der Umstieg, also so wenig ich das Abo-Modell liebe, für mich ist der Umstieg halt immer noch so ein, ja, so ein Thema, weil halt wirklich 10 Jahre Metadaten da drin stecken.
Und, ja, das kommt und immer noch dazu, ja.
Also, und ja, du kannst die, es gibt dann schon noch Möglichkeiten, das rüber zu importieren. Also quasi, es gibt verschiedene Softwaren, die das schaffen, eine Migration irgendwie hinbekommen, dass man hinterher auch wieder auf seine Sachen, seinen Zugriff hat und so weiter. Aber natürlich hast du dann nicht mehr deine Bearbeitungen, beziehungsweise die History-Schritte und so weiter. Und das ist für mich immer noch der Blocker. Deshalb kann ich mich auch tatsächlich nicht ernsthaft, also ich kann mich natürlich mit sowas beschäftigen, es mal installieren, aber dann drüber nachzudenken, das tatsächlich produktiv zu nutzen, ist immer sehr schwierig.
Ja, und bei mir sind es eben einfach die Funktionen, die ich benutze mit Lightroom und die Performance, die ich kenne. Und wenn ich dann irgendeine Alternative suche und da fehlt zum Beispiel komplett das Druckmodul, dann ist das erstmal raus, solange mir nicht jemand eine wirklich gute Software anbieten kann, die sich irgendwie möglichst nahtlos integrieren lässt, um vernünftig drucken zu können. Oder wenn ich dann irgendwie an den Schiebereglern ziehe und ich sehe dann die Vorschau deutlich verzögert, dann ist es halt raus. Das bin ich einfach nicht mehr gewohnt.
Aber für die, die es probieren wollen, der Ike schreibt ja noch das Darktable auch als sogenannte Portable-Installation, also eine portable Installation läuft. Das ist, portable heißt, dass man quasi die Software so in sich in einem Verzeichnis gekapselt installiert, dass man das dann auf den Stick tun kann, irgendwo einstecken kann und dort dann wieder starten kann, dass die quasi ihre Konfiguration und alles mitnimmt.
Und, oder packst alles auf eine Wechselplatte oder eine Wechsel-SSD.
Genau, und dann muss man es halt nicht installieren, sondern man kann es halt einfach nutzen, von einem Verzeichnis, von einem Stick, von irgendwas. Also ist eine Möglichkeit. Das kann übrigens Reaper auch, unsere Audio-Software hier. Nun gut.
Gut.
Aber ist trotzdem immer wieder.
Ich mache jetzt trotzdem keinen Support für das Unternehmen. Wenn Raw Therapy funktioniert und reicht, soll mir das
gehen. Ja, dann ist ja prima.
Ist nicht mein Problem, sage ich mal an dieser Stelle. Ich kann sie ja gerne mal, wenn sie mit Raw Therapy nicht klarkommt und möchte gerne Darktable ausprobieren, schon alleine, weil sie es auch besser sprechen lässt. Das ist die sympathischere Software für mich. Kann ich sie ja gerne mal einladen hier in den Slack und dann kann sie hier fragen und dann könnt ihr ja gerne helfen dann, wie das zu installieren ist. Gut, dann kommen wir ja schon hier hin.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch ganz einfach eine Webseite bauen könnt. Dazu geht ihr einfach auf happyshooting.de/Jimdo, Jimdo geschrieben, J-I-M-D-O, Jimdo, und startet einfach mal. Da könnt ihr euch kostenlos registrieren und dann einfach mit dem Dolphin mal eine Webseite bauen, ein paar Fragen beantworten und dann habt ihr so ein Grundgerüst. Da steht schon Text drin, da sind Fotos drin, die ihr übrigens auch benutzen dürft. Das sind Stockbilder, die dann aber lizenziert sind. Also ihr dürft das verwenden. Aber ihr seid ja hier bei Happy Shooting, also gehe ich davon aus, dass ihr selber tolle Fotos habt. Und die bekommt ihr per Drag and Drop da einfach rein. Einfach in den Browser ziehen an die Stelle, wo ihr sie haben wollt. Also ihr könnt bei jedem Bild sagen, dass ihr da andere Bilder haben wollt. Und dann könnt ihr da einfach per Drag and Drop reinziehen oder über Datei öffnen gehen. Das geht sogar am Smartphone, Bilder austauschen. Ihr könnt die Seite dann relativ leicht anpassen, könnt da verschiedene Module an bestimmte Positionen ziehen. Also ihr wollt zwischen Titel und dem ersten Absatz irgendwie noch eine kleine Fotogalerie haben, dann zieht ihr die da einfach rein. Alles gar kein Thema. Und sowas ist natürlich immer sinnvoll, wenn ihr irgendetwas habt, was ihr zeigen, erklären möchtet, wenn ihr eine Projektseite braucht, um irgendwelche Fortschritte oder Erfahrungen zu dokumentieren, oder wenn ihr selbst irgendetwas anbietet, was ihr da draußen ja verkaufen möchtet. Wenn ihr ein kleines Café habt, wenn ihr einen Scheunen-Flohmarkt macht oder so etwas, dann macht doch mal Fotos von den schönsten Stücken, stellt die da rein, macht die Öffnungszeiten hin, wann die Scheune bei euch geöffnet ist, ob es vielleicht noch ein Café gibt oder so etwas um die Ecke, ob gerade Maskenpflicht ist oder nicht, etc. Das könnt ihr alles gleich mit auf die Startseite schreiben, in den Kontaktinformationen. Das könnt ihr alles mit Google Maps verbinden, sodass ihr gleich gefunden werdet. Und wenn jemand bei Google sucht, eben auch gleich eure Öffnungszeiten sieht, dann müsst ihr euch nicht drum kümmern, das passiert dann alles. Das ist eine richtig coole Sache. Probiert's mal aus auf happyshooting.de/Jimdo. Und wenn ihr was Schönes gebaut habt, zum Beispiel für eure Antikscheune, dann lasst es uns doch mal wissen. Schickt uns den Link einfach an info@happyshooting.de und dann stellen wir die Seite hier auch gerne mal vor. Bin ich gespannt. Wenn ihr dann sagt, das hat mich jetzt überzeugt, da möchte ich jetzt aber meine eigene Domain haben oder ich möchte sogar einen kleinen Online-Shop für meine Antiksachen machen. Die Leute können ja die Fotos sehen und das gleich direkt bestellen. Dann schaut doch mal, ob die kostenpflichtigen Pakete was für euch sind. Da könnt ihr 20% sparen mit unserem Code Belichtigung. 2 I's für 20%. Und dann geht die Post aber so richtig ab. Also, happyshooting.de/Jimdo ist der Einstieg. Kostenlos starten mit Belichtigung 20% sparen. Den Link da mal zu uns schicken. Viel Spaß dabei. Danke an Jimdo für den tollen Support.
Tja, eine was? Eine Antikscheune. Naja, warum auch nicht? Du hattest Probleme.
Hab ich
noch? Kanon. Jetzt kommt der große Kanon-Rant, oder?
Nö, das ist kein Kanon-Rant. Das ist eine offene Frage. Ich stehe auch schon in Kontakt mit Rolf, weil bei dem funktioniert es nämlich. Und deswegen habe ich gedacht, ich frage jetzt hier mal. Es geht darum, dass es ja eine App gibt, nämlich die Canon Camera Connect App, fürs iPhone zum Beispiel bei mir. Mhm. Und damit ist man in der Lage, über Wi-Fi sich mit der Canon R6 zu verbinden. Soweit, so gut. Und dann kann man auf die RAWs zugreifen, kann die aufs Smartphone laden und so weiter und so fort. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Live-View zu aktivieren, sodass die Canon R6 ein Live-Videobild an das Smartphone schickt, was eben sehr praktisch ist für Selbstporträts oder wenn man Gruppenfotos machen möchte, wo man selber drauf ist oder wenn die Kamera irgendwo aufgestellt ist, wo man sich selbst nicht dahinter stellen kann, also zum Beispiel sehr weit oben oder direkt an der Wand und solche Späße, dann kann man das eben sehr praktisch über die App fernbedienen, die Kamera, und sieht eben, was die Kamera sieht. Kann man halt den Fokus ändern und Zeug, also alle Einstellungen halt ändern. Und das ist im Prinzip eine tolle Sache. Und das funktioniert beim Rolf, der ja die R6 hat, auch einwandfrei. Er hat mir mal ein Video gemacht davon, dass das Videobild, also dieses Live-View auf dem Smartphone, ist absolut flüssig. Wunderbare Sache. Bei mir ist es so, selbst wenn ich mich direkt neben der Kamera aufhalte, dass da von Video nicht die Rede sein kann. Also das ist eher so, wenn ich die Kamera so schwenke, so schwenk, 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 ein Bild in der App, schwenk, 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 schwenk,
was?
Schwenk. Ganz kurze Videosequenz, wieder Standbild, was? Schwenk, schwenk, schwenk. Also ich habe alle 2 bis 5 Sekunden habe ich mal ein kurzes Update von dem Live-View in der App. Und das ist natürlich unbenutzbar. Drückst irgendwo hin zum Fokussieren und dann wartest du so 5 Sekunden und dann siehst du, was ja, passiert klar. ist.
Das geht ja nicht.
Also völlig untauglich. Und jetzt haben wir so verschiedene Sachen mal ausprobiert. Also ich habe das über Bluetooth, kannst du eine Kopplung machen, aber am Ende des Tages baut er immer eine Wi-Fi-Verbindung auf. Aber ich habe dann auch mal gesagt, schalte Bluetooth an der Kamera aus, mach das Wi-Fi-Netz auf, verbinde dich manuell mit der Kamera und das geht auch alles, aber immer derselbe Effekt. Also ich verstehe es nicht ganz. Ich habe dann inzwischen mal nachgeguckt. Ich habe mich mit dem Mac drauf verbunden auf das Wi-Fi, um zu gucken, was er da eigentlich aufmacht. Das ist ein 2,4 Gigahertz Netz. Er hat bei mir, glaube ich, Kanal 7 oder Kanal 9 gewählt und hat irgendwas um die 70 Megabit. Also das ist nicht besonders schnell. Hat Rolf dann aber bei sich auch mal gemacht. Ist aber genauso, sind die gleichen Daten, nur ein anderer Kanal bei ihm. Jetzt weiß ich nicht, ob schon das Problem ist, dass die Kamera einen Kanal wählt, der hier bei uns im Haus komplett gestört ist, So etwas höre ich halt häufig, dass sowas ein Problem sein soll, aber sowas habe ich bisher noch nicht gesehen, dass es wirklich ein echtes Problem ist. Dann wäre halt die Frage, habe ich irgendeinen Einfluss da drauf? Kann ich irgendwo sagen, dann nimm halt einen anderen fucking Kanal.
Es gibt es nicht Router, die den einzelnen Devices irgendwie
die Kamera verbindet sich ja nicht mit dem Router. Quasi den, die macht einen eigenen
direkt,
Hotspot
auf. Der Direktverbindung.
Genau. Ist,
Genau. Und dann sagt, probier mal draußen in der Wildnis.
Ja, das steht noch aus. Das werde ich noch ausprobieren.
David sagt, test es doch mal im Wald. Also würde ich auch machen. Würde ich mal.
Ja, also ich werde jetzt nicht in den Wald gehen, aber ich gehe mal raus, weg von WLANs. Das probiere ich noch mal. Also wenn da noch irgendwelche Ideen da sind und am besten natürlich, wenn jemand sagt, oh, das kenne ich, kann ja jetzt, vielleicht ist es ja kein typisches Canon R6-Problem, sondern generelles Problem mit Canon Wi-Fi oder der App. Kann ja auch sein. Vielleicht sagt jetzt jemand, ja, auf dem iPhone 10 läuft das nicht. Kenne ich. Brauchst mindestens ein iPhone 11, weil Rolf hat ein iPhone 11 Pro. Ich habe ein iPhone 10. Vielleicht sagt jemand, das geht aus den und den Gründen nicht, kenne ich, mit dem alten iPhone ruckelt. So, wäre eine Lösung für mich, wenn ich das wüsste. Oder wenn jemand sagt, ja, kenne ich, da musst du, was weiß ich, in die Videoeinstellung gehen und das machen und dann läuft das besser. Würde mir auch schon helfen. Weil ich bin im Augenblick so ein bisschen mit meinem Latein am Ende an dieser Stelle. Also meldet euch gerne mal bei mir, entweder an info@happyshooting.de oder im Slack. Oder gerne als Kommentar unter dieser Folge 721. Was ich noch ausprobieren könnte, wäre halt toll. Bernd sagt auch, läuft meist flüssig, ab und zu hängt es mal eine halbe Sekunde, iPhone 12. Genau, so sollte es dann eigentlich auch sein. Wenn man halt ein paar Meter weggeht, dann kann es auch ruckeln. Das ist alles in Ordnung.
Warum ist der Kanal bei euch gestört?
Ich habe keine Ahnung. Das ist nur eine reine Vermutung.
Also, ach so, das ist eine Vermutung, okay.
Wir haben natürlich hier, also wenn ich im iPhone nachgucke, welche WLANs hier in der Nähe sind, das sind viele. Scheint hier irgendwie jeder Haushalt irgendwie 3 oder 4 WLANs aufzumachen. Warum auch immer. Mhm. Keine Ahnung. Also bin für Tipps da dankbar an der Stelle. War ein bisschen enttäuscht, weil ich das mal ausprobieren wollte und dann war das irgendwie ziemlich kacke. Und das iPhone wurde sehr, sehr warm dabei bei Live View.
Damn it. Na gut.
Was ist ein QDSLR?
Das QDSLR?
Burkhard fragt, schon mal das QDSLR probiert. Ich sag jetzt mal nein. Ich weiß nicht, was ein QDSLR ist.
QDSLR? QDSLR Dashboard for Raspberry Pi.
Ich habe kein Raspberry Pi.
Ich weiß nicht, was es ist. Eine andere App. Ah, es ist eine andere App. Das ist eine App, die wahrscheinlich mit Canon reden kann.
Ach so, ich habe Keskable heißt das, glaube ich, oder so. Habe ich schon ausprobiert, weil das habe ich mal gekauft. Das hat auch eine Live-View-Funktion, das ruckelt auch. Also macht es nicht besser. Deswegen habe ich den Verdacht, dass es entweder vom Netzwerk oder von der Kamera ein Problem ist. Aber sammelt das gerne mal. Möglichst nicht alles jetzt hier im Dienstag 18 Uhr Kanal, weil der scrollt dann weg. Das finde ich nicht mehr wieder. Also eure Tipps dann gerne an info@happyshooting.de oder hier als Direktnachricht im Slack oder so. Dann kann ich das mal abarbeiten.
Gut, gut. Nun gut. Kommen wir zu wer hat's geschickt? Weiß ich gar nicht.
Wilhelm.
Wilhelm und andere, das geht um eine digitale Filmcartridge. Hallo, kann mich noch daran erinnern, dass zur Übergangszeit analog zu digital solche Geräte zum Einsatz kommen, sollten aber schnell durch die Digitalkameras keinen Sinn mehr machten. Mann, ist das lange her. Mit freundlichen Grüßen, Amigo.
Ja, es geht darum, aus einer analogen Spiegelreflex, 35mm Kamera, eine Digitalkamera
zu machen. Das wollte ich damals haben.
Ja, da gab es halt Überlegungen, dass man statt der Filmpatrone eben ein Cartridge reinsetzt, wo eben ein 35mm Sensor drauf ist, der in der Filmebene liegt, statt des Films. Und der dann eben synchronisiert wird mit dem Verschluss, mit dem Auslöser und so weiter. Und das war offensichtlich eine technische Herausforderung. Mal abgesehen davon, dass jede Kamera irgendwie andere Abmessungen hat. Das war dann wohl ein bisschen schwierig und ist dann im Sande verlaufen. Und seitdem gibt es halt immer mal wieder, so alle paar Jahre wieder, neue Bastelprojekte, um sowas zu machen. Und wie ich finde, mal mehr, mal weniger sinnvolle. Und dieses hier, was der Wilhelm uns verlinkt hat und was auch im Slack schon rumgegangen ist, finde ich.
Das Video, was hier gerade läuft, ja.
Das finde ich persönlich ist eins der weniger sinnvollen. Also das macht natürlich
Mega Krop.
Es ist immer schön, irgendwas zu basteln und was zu machen, weil man lernt natürlich was dabei. Insofern ist es ja nicht sinnlos. Ich finde es nur für die Nutzung her Quatsch. Weil was er da gemacht hat, ist, er hat sich quasi mit einem 3D-Drucker ein passendes Cartridge gebaut. Also das sieht aus wie ein Stück von der Patronenhülse und eben eine Platte, die bis über die Bildebene, also bis über die Öffnung liegt. Und an der Seite ist eine kleine Platine, eine Raspberry Pi Platine drinne. Und das Ganze hat auch noch eine Stromversorgung, eine eigene. Und dann hat er eben die Kamera, die es für den Raspberry Pi gibt, an die Stelle gebaut, wo halt die Bildebene ist, und hat die Linse davon entfernt, sodass eben das Objektiv eben fokussiert auf den Sensor. Also
der nackte Sensor da quasi hinten ist.
Genau, also er nimmt quasi mit dem kleinen Sensor auf. Und das Problem ist halt, dass das ein winziger Sensor ist, der natürlich dann einen super extremen Crop-Faktor macht.
Klar.
Und das Ganze funktioniert natürlich im Grunde genommen nur, wenn die Kamera auch geöffnet ist, also wenn der Verschluss geöffnet ist, und dann kannst du halt Video machen oder dann eben Fotos mit dem Raspberry Pi. Aber im Grunde genommen, da ist keine Synchronisation mit dem Verschluss der Kamera. Es ist weit weg von 35 mm Format. Also hat damit gar nichts zu tun. Ja, ist insofern halt ein nettes Bastelprojekt, aber unterm Strich bräuchtest du jetzt die Spiegelreflex dafür auch nicht. Ne?
Ja, ich möchte an dieser Stelle dran erinnern, dass, also ich wollte das früher auch haben, weil ich war ja auch voll im analogen Spiegelreflex fotografieren drin, als dann die Digitalisierung kam und als die Spiegelreflexkameras initial erstmal überhaupt nicht finanzierbar waren. Und es auch keine vollformatigen Sensoren gab. Das konnte ja kein Mensch bezahlen oder machen. Und deshalb habe ich da natürlich auch ganz lange nach genau sowas mich gesehnt. Und ich war ja im George Eastman Museum, im Technology Vault. Also hatte ja da diese Privatführung in dieser großen Halle, wo halt die Kamerageschichte drin steckt. Die klimatisierte Halle, wo alles drin ist von A bis Z. Und der hat dann am Schluss, ich weiß nicht, ob ich es hier finde, aber am Schluss hat er eben auch dieses Zeug gezeigt, was sie damals quasi als Prototyp hatten. Nämlich genau dieses Ding.
Das sieht sehr, sehr ähnlich aus.
Und das ist halt, also das Video verlinken wir natürlich, das ist halt ein ja, was ist es? Das hat es nie über ein Prototyp-Stadium hinaus geschafft, weil die wollten natürlich Kameras verkaufen. Die wollten sich nicht ihr Business kaputt machen. Also es wurde dann einfach nicht finanziert. Es hat keinen gegeben, der es finanzieren konnte. Ich glaube, das ist auch nur ein Prototyp, was er da hat. Aber das ist ja mit einer Halterung, in der du das einlegst, um dann die Bilder rauszukopieren. Wahrscheinlich noch mit so einem PCMCIA-Anschluss für den Rechner. Also quasi ein komplettes Paket, was halt nie wirklich in Produktion gegangen ist. Aber in den Laboren hatten sie das natürlich zum Anfassen.
Ja, es gab so ein paar Mitarbeiter, die haben sich da Gedanken gemacht und experimentiert und sind gerade bei Kodak ganz schön gegen Wände gelaufen.
Natürlich. Ich meine, du willst ja das. Ich meine, was hat Kodak damals gemacht? Sie haben Spiegelreflexkameras gekauft von Nikon, haben die umgebaut und haben die wieder verkauft. Also das war tatsächlich die Art und Weise, wie man das damals gemacht hat.
Und sie haben halt Filme und Fotos verkauft, ne? Also
und
die,
sie haben
die Abzüge und die Filme. Und da haben sie gesagt, wenn du da jetzt einen Chip reinpackst, dann verkaufen wir ja keine Filme mehr. Da haben sie also nicht das Geschäftsmodell gesehen an der Stelle.
Ja, deshalb hat sich's dann auch nicht finanzieren lassen. Das ist halt die harte Realität des Business. Leider.
So ist es. Aber vielleicht hat ja jemand von euch da draußen jetzt Bock gekriegt, sich auch so ein Cartridge zu drucken, mit dem Raspberry Pi rumzuspielen. Und ich sag mal so die kleine Kamera dahinter, ne, das Sensorchen, das kann man ja immer größer machen, was man so findet am Markt. Ne? Gibt es doch bestimmt bei AliExpress einen 35mm Sensor für 50 Cent oder so, den man da irgendwie rangelötet kriegt. Einmal mit der Lötpistole drei Lötpunkte setzen und fertig.
Ich habe hier noch was zum Thema Sensorchen. Mhm. Da haben wir mit unseren analogen Kameras ja immer so einen kleinen Vorteil, nämlich was die großen Sensoren angeht. Da hast du einen als Default quasi das Vollformat und dann geht's nach oben, gibt's eigentlich keine Grenzen, da hast halt dein Mittelformat, 6x45, 6x6, 6x7, 6x8, 6x9 und so weiter, also wirklich Flächen, wo richtig Fläche da ist, wo du auch mit Schärfentiefen und so weiter halt ganz andere Sachen hinbekommst, bis hin zum Großformat. Und das Digitalisieren dieser Sachen, das ist ja immer so eine Sache. Also wenn du es abfotografieren willst, dann hast du halt dein Repro-Stativ, deine Fläche, deine Lichtfläche drunter und dann musst du mal aufbauen und einregeln, einpegeln und Belichtung und so weiter. Und jetzt gibt es eine Kategorie von Geräten, die digitalisieren. Und da ist zum Beispiel Reflektor ganz groß und das sind diese Abfotografierautomaten, diese Halbautomaten. Also letztendlich ist das so ein so ein Gerät, was halt irgendwie auf dem Tisch steht und da kannst du unten deinen Film reintun oder auch deine Dias, also so entsprechende Halterungen drin. Und dann ist da eine Kamera drin und die fotografiert das ab.
Das ist also kein Zeilenscanner mehr, sondern eine kleine Kamera. Nee.
Also quasi eine kleine Kamera da drin und die knipst das Ding halt mit vermutlich einem relativ kleinen Sensor und dann kannst du halt, bisher konntest du da immer nur Kleinbild mitmachen. Jetzt haben sie ein Gerät auf den Markt gebracht, was zumindest bis zum 6x9 Mittelformat geht. Mhm. Also sie haben jetzt endlich mal, das wollte ich ja eigentlich immer schon mal haben, für so einen Schnellscan. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Qualität ist. Und was hinten rausfällt, sind auch in Anführungszeichen nur 14 Megapixel. Also das hätte für mich,
das untere Limit so, ne?
Ne, ist für Kleinbild immerhin besser als jeder Flachbettscanner.
Ne? Ja, aber bei 6x9 5
Megapixel raus.
Bei 6x9 würde man sich schon ein bisschen mehr wünschen.
Würde man sich schon mehr wünschen, aber wie gesagt, für mal so einen schnellen Preview von einem Film und dann, um dann zu entscheiden, welches Bild möchtest du jetzt mal, was weiß ich, beim Dienstleister in groß, in 80 Megapixel Qualität irgendwie scannen lassen, ne? Das
ja halt machen. Genau, wenn du das brauchst, aber also tatsächlich ist 14 ja auch es ist ja genug, wenn du das irgendwie ins Internet hochladen willst oder
viele
wenn
Sachen
du dir
das, reicht das
ja. Wenn du dir das irgendwie auf Postergröße an die Wand hängen willst, ist dann wirklich alles überhaupt gar kein Problem. Das ist schon cool. Musst du nämlich nicht selbst irgendwie einen Karton aufbauen und Lichtsetup machen und dann Kamera oben drüber und Repro und abfotografieren, sondern hast alles in so einer kleinen Kiste. Die Qualität wäre jetzt mal interessant, weil Licht genug sollte da sein. Also kleiner Sensor dürfte jetzt nicht das Problem sein.
Ding ist so verbaut, dass es auch länger belichten kann. Warum auch nicht? Da bewegt sich ja nichts.
Richtig.
Das Ding macht, wie gesagt, Kleinbild 6x45, 6x6, 6x7, 6x9, 6x8 wahrscheinlich auch. Also da sind entsprechende Masken dabei. Es macht sogar das Mittel, also da ist eine Maske dabei für das 4x4. Mittelformat, das ist das kleine Mittelformat, was also zwischen den 6 Zentimetern und den
da ist ja sogar das digitale Mittelformat steht.
Genau, du kannst deinen digitalen Mittelformat-Sensor reinschieben und abfotografieren, genau. Das Ding hat einen SD-Slot, also kannst du Karte reintun und das Ganze dann auf die Karte schreiben lassen.
Ah, cool.
Und es hat einen HDMI-Ausgang. Das heißt, das Bildschirmchen, was oben drauf ist, das kannst du, ich vermute mal, live auch auf einem großen Bildschirm machen, wenn du das irgendwie.
Das heißt, du kannst es auch als Dia-Projektor benutzen, um es auf dem Flatscreen anzuzeigen dann.
Ich vermute mal. Mhm. Und das Ganze kostet 250 Euro, unverbindliche Preisempfehlung.
Das ist schon bezahlbar, oder? Das ist schon cool.
Also je nach Anwendungsfall. Ich hatte mir tatsächlich mal schon vor Jahren sowas erhofft, weil wir da. Du erinnerst dich, als wir die ersten Analog-Schritte auf dem Klostergeister-Workshop gemacht haben.
Na klar.
Ja, mit den ganzen Boxkameras und so. Und da habe ich mir echt überlegt, wie kriegen wir die Dinger digitalisiert? Dann hat sich eine Gruppe gefunden und hat halt aus einer Pappkiste ein Digitalisierungs-Box gemacht. Und das war an sich auch ganz cool, weil da haben natürlich alle was bei gelernt. Also das war letztendlich für den Workshop besser. Aber ich habe natürlich im Vorfeld schon überlegt, wenn sowas in so einer kompakten Form wäre, dann könnte man mal schnell eben so 10 Filme durchdigitalisieren. Klick, 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 klick. Und dann kann man die halt entsprechend im Rechner invertieren und fertig.
Also genau, schnell invertieren, bearbeiten. Oh, coole Sache.
Genau, CMOS-Bildsensor, X66 heißt das Ding. Und 14 Megapixel oder auch 22 Megapixel in Klammer interpoliert, Klammer zu.
Ah, also kannst du abschalten.
Und ja, genau, und es fallen JPEGs raus. Mhm. Also, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, finde ich. Fand ich interessant. Ja.
Man kann bestimmt auch mit einem 3D-Drucker so etwas nachbauen und da oben, was weiß ich, eine kleine Olympus Pen oder sowas reinmachen und dann kommt auch RAWs
unten raus. Ich vermute mal. Ich gehe mal schwer davon aus.
Schönes Ding.
Ja.
Weißt du, was noch schön ist? Blitzlicht ist schön. Und du hast ein Thema hier reingetan zu kleinen Blitzlichtern, wo du was dazu sagen wolltest. Und da habe ich gesagt, ja, die kenne ich doch.
Ich will kurz ein Gerät vorstellen, was wir hier mit Sicherheit auch schon mal kurz besprochen haben. Und das ist dieses hier. Das ist ein kleiner Blitz. Ah, guck mal, Boris hat auch einen. Warte mal.
Ich bin vorbereitet.
Ich habe noch einen zweiten. So ein Beutelchen. Ja,
ich habe nur einen.
Das ist das Q2 Römisch 2, Q20 Römisch 2, Flash Q heißt das, heißt die. Das Ding, der Hersteller heißt Lightpix Labs und kommt aus
China, würde ich sagen.
Südkorea? Taiwan?
Keine Ahnung.
Irgendwie sowas.
Ja.
Also das ganze Ding ist ein kleiner handlicher Blitz. Den haben wir sogar mal besprochen, aber ich fand es trotzdem irgendwie so cool, weil wir haben den jetzt nämlich auf dem Impfgeisterchen-Workshop verwendet, speziell der Guido in einem Projekt. Und da hat er so eine Produktkiste, die habe ich, so eine Lichtkiste für Produktfotografie, und da hat er für ein Projekt eben Nahaufnahmen gemacht und dann hat er sich eben die zwei Blitze geholt. Und ich will es einfach nochmal vorstellen, die kannst du hier im Laden nicht kaufen, die musst du also tatsächlich online bestellen, direkt aus, ja, wo auch immer sie herkommen, aus Asien. Die kommen dann irgendwie nach 3-4 Wochen oder so, kommen die an, und dann ja, sind sie da. Und das Schöne an den Dingern ist, zum einen, sie sind echt kompakt, sie haben auch keine super Leistung, also damit kannst du nicht irgendwie ein Speedlight wegknipsen. Brauchst du aber in der Regel heute auch nicht, weil die Kameras ja einfach auch mehr ISO können, ohne dass gleich irgendwie alles zerfällt. Und ja, jetzt ist das ein in sich erstmal kleines Gerät. Kannst du hier den Blitzteil quasi nach oben klappen. Also hast eine Möglichkeit, das ein bisschen zu bewegen. Wenn man es anschält, dann macht es erstmal eine schöne Lightshow. Und du kannst einfach manuell einstellen, Wie stark du blitzen möchtest. Also du hast hier die Möglichkeit, ich mache mich mal ein bisschen größer, hast hier die Möglichkeit einfach eben zu blitzen. Und das Ganze ist erstmal ein ganz normaler Aufsteckblitz. Jetzt hat er ein paar Zusatzfeatures, und zwar unter anderem ein Einstelllicht. Der hat nämlich hier unten drin eine LED. Diese LED fungiert entweder als Einstelllicht oder du gehst in den Videomodus und dann funktioniert sie halt als Videolicht, also ein Kopflicht quasi, was einfach frontal ein bisschen Licht drauf gibt. Und allein das ist schon mal ganz hilfreich, weil das ist halt in einem Gerät drin. Das heißt, du hast es immer dabei. Finde ich sehr, sehr praktisch. Dann kannst du das natürlich miteinander kombinieren. Und jetzt kommt das Killer-Feature. Und das ist, wenn man hinten auf den Knopf drückt, dann fällt unten einfach der Blitzschuh raus.
Genau.
Oder beziehungsweise das Ding, was in den Blitzschuh reinkommt, fällt raus. Mhm. Dann hast du hier so ein kleines Teil. Wenn du da drauf drückst, dann fängt hier ein Lichtchen an. Warte mal, auch länger drauf drücken. So, dann geht hier ein Lichtchen an. Und jetzt hast du plötzlich einen Remote-Trigger für deinen Blitz. Das heißt, der ist quasi im Blitz eingebaut. Du musst kein extra Teil mitnehmen, sondern du steckst einfach dieses kleine Würfelchen auf die Kamera. Das hat einen kleinen Akku drin. Hat hier an der Seite eine kleine Micro-SD-Buchse zum Laden. Ja, und jetzt kannst du diesen Blitz, der hat auch ein kleines Stativgewinde übrigens, ne? Du kannst ihn also einfach auf ein Stativ irgendwie packen oder ihn irgendwo hinlegen, weil der ist nämlich schön quaderförmig. Das heißt, der liegt und steht einfach, wie man ihn tut.
Ja. Ne?
Der ist eckig, der rollt nicht, sondern der steht. Und wenn du das dann einsetzt, dann hast du, ja, ich würde jetzt keine 50 Meter versuchen, das wird nicht gehen. Ich würde mal sagen, so im Nahbereich von ein paar Metern, ja genau, 5 Meter gehen noch. Mhm. Ja, und dann hast du einfach deine Remote quasi eingebaut. Das ist abgefahren, finde ich. Das ist echt abgefahren, weil damit hast du in einem winzigen Paket einfach alles, was du brauchst. Batterien nimmt er übrigens 2 Doppel-A's. Kannst du einen Akku reinpacken.
Auch Akkus, ja.
Meine sind wenn du leer. Möchtest, genau, wenn du möchtest, kannst du diese Akkus auch in dem Ding laden. Und zwar über eine USB-Buchse, die dran ist. Hm. Na, wir werden übrigens nicht gesponsert von denen, was ich schade finde. das Ding hat an der Seite eine USB-Buchse und es kommt ein Ladekabel mit. Das ist hier so ein gesplittetes Kabel. Also du hast hier zweimal Micro-USB an USB-A. Damit kannst du quasi parallel die Akkus laden, die hier drin sind, in dem Blitz, und das Remote, also den Remote-Trigger quasi kannst du auch parallel mitladen. Hm. Und ja, das ist nicht ganz ungefährlich, weil man sollte dann natürlich dann auch wirklich nur entsprechende Akkus reinmachen, also Nickel-Metall-Hydrid oder sonst was, aber keine normalen Batterien, weil die vertragen das, glaube ich, nicht, wenn man die zu laden versucht. Aber und jedes Batterieladegerät, jedes dedizierte Batterieladegerät wird es wahrscheinlich besser machen. Aber trotzdem ist das zumindest eine Möglichkeit vor Ort. Ohne viel mitzuschleppen, da reicht dann einfach irgendwo eine USB-Buchse und dann lädt man das Ding damit. Ja, und wenn man dann noch spielen möchte, da kommen dann auch noch so ein paar Filter mit. Ja, so ein paar kleine, bunte Filterchen, kommt so ein Mäppchen mit und da sind dann ja eben verschiedenfarbige Filter drin, die man vorne noch auf den Blitz drauf tun kann. Boris zeigt das mal. Das hat so einen Einschub quasi von unten, wo man dann so ein Ding, warte mal, ich mach dich mal groß, dann sieht man es im Video auch besser, wo man einfach so ein Ding reinschiebt und dann auch an so einem Tab wieder rausziehen kann.
Das ist also quasi der Filterhalter ist schon eingebaut.
Also das Ding ist kein Powerhouse, aber es ist einfach so dermaßen gut durchdacht und hat so viele kleine, coole Features und nimmt dabei so wenig Platz weg und ist so wenig schwer, dass man das einfach immer irgendwo in der Fototasche dabei haben kann.
Das ist richtig schnucklig. Ich habe das in meinem Blog, habe ich das mal geschildert, genau, und auch verglichen mit einem normalen Speedlight. Und der Jochen fragt schon, ob man mit einem Sender von einem auch weitere auslösen kann. Jawohl.
Ja.
Da gibt es nämlich ein Paket, da kommen auch noch solche Sender, solche Empfänger nochmal mit, wo du einen normalen Speedlight draufsetzen kannst. Also das ist dann quasi ein Empfänger mit Blitzschuh. Und die kann man dann mit entsprechend Tasten drücken und so weiter alle auf den einen Sender programmieren, sodass die sich alle finden. Und dann kannst du eben mit einem Sender auch mehrere Blitze auslösen. Das ist noch ein schönes Bild, was du gerade zeigst, wo der Größenvergleich nochmal klar wird.
Und was ich gemacht habe, ist, ich habe bei beiden Blitzen den Sender so eingestellt, dass er auch beide Blitze auslöst. Das heißt, es ist egal, welchen Sender ich drauf habe, wenn ich die beiden Blitze einsetze, werden auch beide gezündet gleichzeitig.
Also und die Dinger sind echt praktisch. Die sind zwar nicht so leistungsstark, hast du schon gesagt, wie die Speedlights, die sind so gute 2 Blendenstufen oder weniger schwächer. Aber sie sind halt unfassbar praktisch, weil sie passen halt sogar in die Sakkotasche. Und ich hatte jetzt auf Feiern, so auf Hochzeit oder Goldenhochzeit, wo ich unterwegs war, habe ich die Dinger für abends dabei. Und wenn ich dann Fotos mache von den Gästen an den Tischen, dann nehme ich gerne einfach ein großes Glas, so ein Bierglas, irgendwas Hohes, mache da einen Bierdeckel drauf, dann kann ich den Blitz da drauf stellen, weil der bleibt da einfach sicher drauf stehen, gehe ein paar Schritte um den Tisch rum und dann kann ich eben die Leute auch seitlich oder schräg von vorne beleuchten, wenn sie da sitzen. Und es gibt eine ganz nette Atmosphäre. Und mit dem orangenen Filter da hat man da auch eine ganz gute Farbstimmung. Das Ding ist echt, ist witzig.
Also man muss sich das nochmal ein bisschen gründlich angucken. Bedienung ist halt so ein bisschen...
Ist fummelig.
Ja, ein bisschen fummelig, aber ich sag mal, für den... Und für den Preis, ich glaube, so ein Ding kostet ein Honi oder so. Ungefähr.
Muss ich nachgucken.
Weißt du noch,
es war nicht so teuer.
Also irgendwie, das ist tatsächlich sowas, wo ich mir gesagt habe, jopp, dann nimmst du ein Pärchen mal her und nimm's einfach mit und fertig.
Habe ich bestimmt irgendwo einen Blog geschrieben, was ich bezahlt habe. Ich weiß es nicht mehr.
Und Guido hat dann irgendwie da einen Tag lang mit rumfotografiert, die Dinger auf einer niedrigen Leistung und die Batterien waren hinterher immer noch voll. Also
die halten schon ganz gut. Jochen sagt gerade 80 ja. Dollar. Genau. Und dann kommt noch ein Umsatzsteuer oder sowas dazu. Je nachdem, ob das Zoll sie rausfischt oder nicht.
Genau, so 100 Euro muss man ungefähr hinlegen für so ein Ding. 68 Dollar hast du geschrieben für ein Trigger-Kit, ein Sender, zwei Empfänger. Mhm. Also, und der Blitz selber hast du mit 69 Dollar, dann kam noch Versand dazu, 150 Dollar für zwei Sender, zwei Empfänger, vorhandene Blitze. Also das mag sein, dass das jetzt nicht mehr der gleiche Preis ist. Weil
das das wird schwanken, mehr,
aber, klar. Aber das ist so ungefähr, also das ist jetzt auch nicht wirklich ganz schlimm
von den Kosten. Nee, und also
ein Speedlight, das Licht, was da rauskommt, genau, das Licht, was da rauskommt, kannst du halt genauso irgendwo reinschicken in einen Lichtformer, musst halt an deiner Kamera vielleicht ein bisschen mit der ISO hochgehen.
Ja, das darfst du nicht übertreiben.
Ich habe dazu noch so ein Knock-off Billo Beauty Dish faltbares. Mhm, ja, so okay. Third Party. Also das ist dann das ist dann auch ungefähr so groß. Ich habe es jetzt nicht da, aber das ist so eine Scheibe, wenn man es zusammengefaltet hat, von 10, 15 Zentimetern maximal. Mhm. Vielleicht 20, aber dann ist auch schon gut. Und wenn du das aufpackst, dann hast du halt irgendwie einen Beauty-Dish, wo du hinten reinblitzen kannst. Und wenn du da jetzt so einen Blitz nimmst und den einfach hinten reinsteckst, den kannst du dann mit so einem Klett festmachen, dann nimmst du in die linke Hand dieses Beauty-Dish, in die rechte Hand die Kamera und dann kannst du mal live irgendwie ein bisschen gucken, wie es rauskommt und das Ding bewegen. Also
das Ding hatte ich auch schon auf der Tanzfläche. Wenn ich dann auf der Tanzfläche mich mitbewege und die Leute dann also am ausgestreckten Arm so ein bisschen anleuchte auf einer niedrigen Stufe, lange Belichtungszeit, dann habe ich quasi Mitzieher und friere die Leute ein. David sagt zum Beispiel, für das Geld gibt es auch schon Yongnuo 685 und mit dem 622 TX dann ausgelöst. Ja, das kannst du schon alles machen. Aber wenn du in einer Hand die Kamera hältst und in der anderen Hand den Blitz und du hast nur so einen kleinen Würfel als Funkauslöser und du hast so ein ultraleichtes, super kleines Ding, was in deiner Handfläche quasi verschwindet und was du einfach überall hinlegen und hinstellen kannst, selbst auf, wie gesagt, auf dem Bierdeckel, auf dem Türmchen, was du irgendwie am Tisch baust, dann ist das einfach. Es löst manche Probleme, dieses Ding. Ich liebe es.
Ja. Nur so ein Tipp, falls ihr mal was Kleines, Handliches braucht, um ein bisschen damit zu blitzen, dann sind die Features einfach der Hammer.
Nun gut. Schreibt denen ruhig mal, die sollen uns sponsern. Die sollen mal was raushauen, dass wir es hier verschenken können.
Genau, sollen uns mal 10 Stück schicken, dann verschenken wir die.
Ja.
Ich habe noch was gefunden. Und da bin ich schon vor irgendwie 14 Tagen und nee, länger. Das ist schon ein Monat her oder so, bin ich drüber gefallen. Und das ist ein Cool Guide. Und zwar ist das ein Link zu Reddit. Das hieß Cool Guide. Ich glaube, der Subreddit heißt auch Cool Guides. Und das ist ein Cool Guide zum Thema Alternativprodukte für Adobe-Produkte. Das ist eine Tabelle. Und in dieser Tabelle sind aufgeführt Photoshop und Adobe Illustrator und wie sie alle heißen, Lightroom und so weiter. Und dann passend dazu einfach Produkte, die das oder Teile davon zumindest irgendwie abdecken und welche Plattformen die abdecken.
Schön.
Das ist ein dermaßen schönes, kompaktes Format. Dann hast du noch über eine Farbcodierung, Free Open Source oder Free of Charge oder Single Purchase, also kein Abo quasi. Mhm. Und dann hast du einfach mal ruckzuck schnell einen Überblick. Das ist relativ komplex, komplett, das Ding. Und es ist halt hinter jedem Produkt aufgeführt, ob es Windows, Mac oder Linux oder mehrere davon unterstützt. Und das halt für diverse Adobe-Produkte. Und das
fand Was ich so haben Sie bei Lightroom stehen?
Bei Lightroom ist Raw Therapy, Darktable und Affinity Photo. Wobei Affinity Photo wieder nur einen Teil davon natürlich abdeckt, aber man hat zumindest mal den einen
Entwicklungspart, Pointer,
wo man gucken kann.
Ja, passt nicht ganz, finde ich, dazu. Aber die beiden anderen finde ich okay.
Zum Beispiel.
Man hätte da jetzt natürlich auch Capture One noch hinschreiben können, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich,
weil es. Ja, aber der Fokus hier ist halt auf entweder Free Open Source, das ganz oben, dann die Free of Charge, also gratis, und dann noch die Single Purchase Geschichten. Ich weiß jetzt nicht, was Capture One da macht.
Gibt's bei Capture One halt auch Single Purchase.
Naja, Vollständigkeit claimt derjenige nicht, der es gemacht hat, aber ich finde es trotzdem schon mal ein guter Startpunkt, um es mal ein bisschen reinzubohren. Und manchmal braucht man ja von diesen Produkten auch nur irgendwie 3 Features. Also wenn ich heute mal gucke, was ich erinnere mich dran, als Word noch ganz klein war und als es dann irgendwann viel größer wurde, habe ich trotzdem nur Titel, Fettdruck und Kursiv und irgendwie Bulletlist gebraucht. Und das war es dann auch. Also irgendwie das konntest du an 2 Händen abzählen, was du da für Features verwendest.
Ja, das stimmt.
Ja.
Also, erstmal eine schöne Übersicht. Vor allen Dingen tauchen auch mal ein paar Namen auf, sehe ich da gerade, die ich auch noch nicht kenne.
So die man sonst nicht Programmen. Kennt, ne?
Das ist schon mal ganz nett, ja, klar.
Ja, also,
sehr gut.
Cooles Ding. Wir verlinken das natürlich. Und vielleicht hilft es ja den einen oder anderen. So, Delle. Jetzt was, haha.
Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden wieder unterstützt.
Das muss ich sagen.
Ja,
Das ist mein Part. Mein Part. Wir werden wieder unterstützt von Enjoyer Camera, die mit dem Fotozubehör und natürlich bekommt ihr auf jede Bestellung nach wie vor exklusiv bei uns. Wie gesagt, Gutscheincode gibt es nur hier. Und der Gutscheincode für 5% auf jede Bestellung ist HappyShooting2021. HappyShooting2021. Und die haben dir ein Produkt geschickt. Und das ist 100% genau, wie sagt man da, in your wheelhouse. Das ist genau, genau deine Baustelle, dieses Produkt. Nämlich ein Schirm. Eine Automatikschirm.
Eine Softbox.
Ich meine. Das, aber eine Softbox wie ein Schirm.
Etwas sehr, sehr Geiles. Es ist die SMDV Speedbox Flip. So heißt sie. Speedbox Flip, in diesem Fall die 20. Wir hatten sie tatsächlich schon mal vorgestellt. Und jetzt mach mich mal groß. Ich schalte nämlich mal um ins Außenstudio.
Wie bitte?
Ich möchte mich jetzt mal demonstrieren. Seid ihr soweit?
Hat ein Außenstudio.
Ja? Okay, dann legt mal los. Und zwar demonstrieren die beiden hübschen Menschen, die ihr gerade im Video seht, mal den Unterschied zwischen dieser SMD Speedbox Flip auf der linken Seite und einer, was ist das, auf der eine Westcott. Das ist auch so eine Faltbox, eine Westcott auf der rechten Seite. Und die Westcott auf der rechten Seite, die hat eher so eine Schirmcharakteristik. Die muss also aufgespannt werden und dann macht man so einen Metallhebel auf. Und dann muss man den Blitz hinten auf diesen L-Winkel drauf machen. Und während dieser nette Mensch das da aufbaut, hat der Mensch links die Flipbox schon fertig aufgebaut. Und jetzt links im Video sieht man die Halterung. Ich zeige das gleich noch mal im Detail. Da sieht man die Halterung für das Speedlight. Und der hat da gerade Probleme, dieses Speedlight da reinzuklemmen. Das hängt damit zusammen, dass in dieser Halterung noch mal ein Adapter ist für etwas dünnere Speedlights. Das kann man aber rausnehmen. Also da habe ich mich hier vertan. Dann wird die Halterung einfach mit so einem Bajonett an die Flipbox drangesteckt. Und ist man fertig. Und du hast quasi so einen Action-Griff, wo du quasi den Neiger drinne hast. Also wenn du zupackst, dann entriegelst du das Ganze und kannst die Softbox nach oben und nach unten neigen und bist fertig. Und abgebaut wird das Ganze dann eben auch sehr schnell wieder, weil du hast eben das Bajonett zum Lösen von der Speedbox. Du hast einen Hebel, um das Speedlight wieder zu entriegeln. Dann ist das alles wieder zusammengebaut. Und wenn du den Griff wieder vom Stativ löst, dann entriegelst du auch die Softbox wieder, die klappt zusammen. Dieser Action-Griff bleibt da dran. Also es wird alles einfach flach zusammengefaltet. Und links das Männchen hat jetzt quasi alles schon wieder abgebaut, während rechts mal gerade aufgebaut ist.
Während bei Villa Rima noch
gespült wird.
Sind die anderen so ähnlich, ne? Super.
Genau so ist es.
Ja, da hast du ja richtig, richtig coole Gehilfen gesucht hier.
Und das Ganze lässt sich dann eben super flach wieder zusammenbauen, was eben auch für den Transport ganz praktisch ist. Und der Abbau ist eben, wie gerade geschildert, auch sehr, sehr schnell. Da musst du eben bei dem Westcott-Produkt, was durchaus ein gutes Produkt ist, da musst du halt sehr viel mehr Einzelschritte machen. Ne? Du musst die Schraube wieder von dem Blitz lösen.
Von der Fläche her größer, ne? Das ist,
ja, es gibt die Flip auch in größer. Also wahrscheinlich dann in vergleichbar groß, aber die hatten sie nicht lieferbar, deswegen habe ich die kleine bekommen. Aber das Prinzip ist bei der großen genau das gleiche. Und jetzt sieht man halt hier noch, wie abgebaut wird. Da können wir aber auch mal wieder umschalten. Das glaubt ihr mir auch so. Stattdessen zeige ich jetzt noch mal in die Kamera, wie flach das Paket ist. Das ist wirklich super flach. Also je nachdem, was ihr für eine Tasche habt, lässt sich das sogar oben noch mit reinpacken, weil es wirklich ganz, ganz flaches Profil hat. Ist sehr leicht.
Ich zeige noch mal kurz diesen Adapter hier. Das,
den Adapter, ja. Das ist halt sehr, sehr spannend.
Ja, der ist ja auf dem Foto ganz gut getroffen.
Genau.
So zum Reinknipsen quasi.
Und ja. Da ist halt, also ist, das Ganze ist gummiert oben und unten, sodass, wenn man den Speedlight hineinsteckt, dass der halt über die Reibung da dran hält. Und dann ist oben ein Knopf, den man runterdrückt. Und da kommt eben noch mal so eine gummierte.
Eine Guillotine, die den Blitz oben festklemmt.
Ja, eher so wie so Bremsbacken oder sowas. Die kommen von oben runter. Und damit klemmst du den ein.
Bremsbacken für den Blitz.
Und das ist eben das, was im Video zu sehen war. Hier vorne, hier steckt noch was drin, so eine Gummierungsschicht. Das heißt, diese Höhe ist jetzt eher für kleinere Speedlights. Und das kannst du einfach, das ist einfach nur reingesteckt. Das nimmst du einfach raus. Das ist so ein Adapterchen. Und wenn das raus ist, dann ist das immer noch gummiert unten, aber jetzt passt ein normales Speedlight, ein größeres Speedlight da rein und kann mit den Backen befestigt werden. Also das Ganze ist wirklich
für den Blitz unglaublich.
Sehr flexibel. Und dieses ganze Konstrukt jetzt, was du hier siehst, so rum mit der Metallseite gerade nach vorne, das wird jetzt quasi an die Box angesetzt und dann klack, wie so ein Bajonett, einfach eingerastet. Und dann ist das fest. Also ansetzen, reinsetzen, fertig. Und dann hast du an der Softbox wieder einen Riegel zum Entlösen, dann wieder losmachen wie vom Bajonett und abnehmen. Also da hat wirklich jemand nachgedacht, als er das Ding konstruiert hat. Das ist wirklich, wirklich schnell aufgebaut und wieder abgebaut. Sehr schnell einstellbar, sehr sicher von der ganzen Halterung. Also das hat mir echt gut gefallen. Und das Ganze ist jetzt so, dass hier an dem Blitzhalter vorne ist Metall. Das ist also magnetisch. Und es gibt jetzt auch noch Erweiterungen dafür, wie zum Beispiel eine Wabe hier vorne vor, wenn du also nicht die ganze Softbox ausleuchten willst, sondern nur einen kleinen Bereich, wenn du ein engeres Licht haben willst. Oder wenn du hier einen Farbfilter vormachen willst, da gibt es Farbfilterfertige, die einfach vorgesetzt werden magnetisch. Oder es gibt auch Halter, wenn man seine eigenen Folien einpacken will, kann man das davor machen. Es gibt noch einen zusätzlichen Diffuser, den man hier vorpacken kann. Also das Ganze ist recht flexibel gemacht. Und für die Softbox selbst gibt es sogar noch eine Wabe als Zubehör, die man eben noch drüber setzen kann. Das würde ich mir ja auch total gerne mal angucken, wie das funktioniert. Also von der Geschwindigkeit mit dem Aufbau und wie praktisch das ist so mit dem Transport. Aber so ein flaches Paket hier, das hat mich echt überzeugt. Und im Grunde genommen warte ich nur, dass die größere, ich glaube, das ist dann die 24er oder 26er, dass die mal lieferbar ist. Dass ich da mal meine Finger dran kriege, dass ich die von der Größe mal vergleichen kann. Tolles
ist
Ding.
Ist ja der Wahnsinn.
Also echt,
ja.
enjoyercamera.com. Ne? Danke, dass ich das mal hier ausprobieren durfte. Das Ding ist, das ist im Grunde genommen schon gekauft. Ich will jetzt eigentlich nur noch das Größere mal ausprobieren.
Sehr schön, dann sage ich mal herzlichen Dank. Vergesst nicht den Gutscheincode HappyShooting2021 und dann bekommt ihr 5% auf jede Bestellung. Und wir sagen Dankeschön. Magnets, how do they work?
It's magic.
Ja, das ist, also Magnete sind, egal was man hat und tut, mit Magneten wird alles besser.
Unbedingt.
Alles ist besser mit Magneten. Alles überhaupt.
Mhm. Ja, schön.
Sehr schön. Dann wären wir jetzt quasi fast am Ende. Wir haben nämlich keine Fragen.
Wenn ihr Fragen habt.
Ihr habt alles gelernt, ihr wisst alles, ihr habt alle habt alle gut aufgepasst. Trotzdem solltet ihr Fragen haben für eine der nächsten Sendungen. Dann geht im Slack mal in den Kanal HS Fragen und schreibt das da rein. Am besten vorne mit Frage-Doppelpunkt, damit man es auch leichter findet, weil da sind nämlich Diskussionen teilweise und dann vermischt sich das und dann findet man die nicht mehr. Also einfach richtig Frage, großes F, großes R, großes A, großes G, großes E. Dann sieht man das nämlich. Oder auf dem Twitter, Hashtag HSFrage, da schauen wir auch rein. Oder schickt uns gerne mal einen Audiokommentar, eine Audiofrage oder auch eine Videofrage. Haben wir ja auch ab und zu mal irgendwelche Videogeschichten hier. Und dann werden wir das hier in der nächsten Sendung. Und zwar am, jetzt mache ich den Kalender kurz auch mal, am 3. August oder in der Konserve dann am 5. August beantworten. Tja.
Ich lese keine übrigens Fragen gerade, dass ich mich versprochen habe. Ich meinte natürlich, dass die Halterung ist vorne magnetisch, nicht magnetisch. Ach so, Entschuldigung,
Wie konntest du nur, Boris? Ah, du hast deinen Brand verleugnet. wir hätten an dieser Stelle auch einen Terminkalender, aber auch da gibt es nichts. Also ich glaube, es sind einfach Sommerferien gerade.
Definitiv.
Die Leute sind einfach irgendwie auf dem Balkon und lassen sich die Sonne auf den Bauch brutzeln. Aber wir haben noch ein kurzes One More Thing. Und das ist was eigentlich auch schon länger bekannt ist, aber jetzt gerade mir wieder reingespült wurde, und zwar über einen Tweet von Cory Doctorow. Es geht um Bone Music. Es geht um
Knochenmusik.
Genau. In den 1950ern.
Ich kenne nur die Eruptivsteinsammlung.
Ja, in den 90ern, in den 1950ern in Russland wurden, also damaligen Sowjetunion, waren natürlich alle auch irgendwie ein bisschen scharf auf den Jazz und den Rock'n'Roll, der da aus dem Westen rüber geschwappt kam. Und das Problem war aber, dass sie dort keinen wirklichen Zugriff auf Vinyl hatten. Also sie konnten keine Platten pressen oder zumindest nicht genügend. Und deshalb musste man da ja ein bisschen erfinderisch werden und gucken, was es denn sonst so an Kunststoffen gibt, mit denen man was tun kann. Und erinnerst du dich an die Schallplatten, die manchmal bei irgendwelchen Heften dabei waren? Diese auf Folie gepressten Platten.
Ja. Mickey Mouse hatte
Platten, sowas zum Beispiel. Das haben die sich dann auch gedacht. Da könnte man doch irgendwelche dickeren Kunststofffolien verwenden. Aber was haben sie gemacht? Sie haben Röntgenbilder verwendet und haben also quasi aus den Röntgenbildern Platten gepresst. Das sind natürlich die Bilder noch da, ne? Du hast dann halt irgendwelche Schädelaufnahmen oder irgendwelche gebrochenen Beine oder irgendwelche Wirbelsäulen oder sonst was mit Musik drauf. Und das Ganze nennt sich Bone Music. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter rumgeguckt und habe mich erinnert, dass es auf einem meiner Lieblingspodcasts, nämlich 99% Invisible, eine Folge zum Thema Bone Music gibt. Wo das auch tatsächlich nochmal, auch die machen ja immer so geile Blogbeiträge dazu. Also da, wo das auch nochmal schriftlich toll aufbereitet wird mit tollen Links und so weiter und eben entsprechenden Fotos. Und diese Folge ist.
Ich hätte es ja nicht gedacht, dass diese Bild, diese Negativ. Ist es ja nicht, ne? Also,
Röntgenfilm ist es. Es ist Film.
Es ist Film. Also, dass der dick genug oder stabil genug ist, um da Rillen reinzupressen?
Ich behaupte mal, das muss gehen. In irgendeiner Form muss das
vielleicht hält's einfach nicht so
thermoplastisch
lange
sein. Kann sein. Ich meine, diese Folienplatten aus dem, diese Folienschallplatten aus dem Mickey Mouse Heft damals, die waren ja auch nach dem fünften Mal abspielen schon etwas.
Durfte ich auch nicht auf dem Plattenspieler meines Vaters abspielen.
Weil dann das der Nadel nicht gut tut. Nur gut. Also, Bone Music ist auf jeden Fall eine schöne Podcast-Folge. Falls euch jetzt der Happy Shooting noch nicht genug war und ihr wollt noch was weiteres hören, dann geht mal zu 99% Invisible. Der Link ist natürlich in den Shownotes und vielleicht hört er da auch mal rein. Überhaupt ein generell super empfehlenswerter Podcast.
Der ist sehr hoch produziert, dieser Podcast. Also ist englischsprachig natürlich, aber ein sehr, sehr hohes, also fast schon, wie soll ich sagen, ist fast schon ein Hörspiel oder Hörbuchformat mit Musik.
Kommt auf die Folge an.
Mit Musik, genau. Also es kommt immer darauf an, ob es mit einem Spieler und auch die Interviews ganz spannend geschnitten und so. Das ist schon toller Podcast.
Und je nach Folge haben wir Mr. Nahsprecheffekt Roman Mars. Da kann das richtig gut, ganz nah am Mikrofon und so tief im Ohr.
Ist sehr hoch produziert, die Sendung.
In diesem Sinne sagen wir mal tschüss für dieses Mal. Nächste Woche gibt es eine neue Sendung.
Wenn es wieder heißt, ich muss mir noch einen Arm brechen, ich brauche eine neue Platte.
Drei, zwei, eins.
Happy Shooting.